Also wir haben uns ja jetzt in den letzten Wochen sehr mit dem Thema Mission oder Evangelisation beschäftigt und haben das so von verschiedenen Seiten beleuchtet. Für mich ehrlich, ich weiß ja nicht, wie es euch damit ging, aber ich habe auch ganz neue Aspekte kennengelernt, die mich eher entspannt haben zu dem Thema. Und wir werden mal gucken, wie Gott, ich glaube, es ist vielleicht wirklich was, was Gott mit uns vorhat, wie Gott so mit uns in diesem Thema weitergehen wird. Also es ist eigentlich noch nicht abgeschlossen, aber inhaltlich wollen wir uns einem neuen Thema zuwenden. Und zwar dem Thema Gleichnisse. Tja, jetzt habe ich so für mich überlegt, was könnte das so in euch auslösen, dieses Thema? Wenn ich ganz ehrlich bin, normalerweise ist bei mir so, wenn ich das Thema, wenn ich das höre, Gleichnisse, dann kommt sofort so eine Kinderbibel vor meine Augen, wo so ein Hirte zu sehen ist, der so ein Schaf um die Schultern gehängt hat. Und dann weiß ich, ach ja, der Hirte, das ist Jesus, das Schaf, das sind wir. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so ein kleines bisschen setzt bei mir der Effekt ein, Gleichnisse, ja, na, also weißt du, das ist sowas für die Kinderstunde. Da hört man das und man lernt die richtigen Antworten schön auswendig. Ich weiß nicht, wie die Sarah in der Schule, was sie da so für Resonanzen bekommt, aber wahrscheinlich ist es so ein bisschen so wie, ja, weiß ich doch jetzt. Der Hirte, das ist Jesus und das Schaf, das bin ich. Und Gleichnisse sind so ein bisschen was für die Kinderstunde. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch welche unter uns, die sich, also die nicht so diese Kinderstunden oder Kirchenerfahrungen hatten in ihrer Kindheit und vielleicht mit diesem Wort eher wenig verbinden oder gar nichts anfangen können. Ich habe gemerkt, dass ich mit meinen Schülern in der Klasse 11 Gleichnisse behandelt habe, die nennen sich dort dann bloß Parabeln. Die können damit irgendwie gar nichts anfangen oder das ist ein Thema, wo man ganz schwer den Zugang irgendwie dazu findet, weil es vielleicht auch nicht so richtig in unsere Kultur reingehört und es ist jetzt nicht das, was uns jeden Tag begegnet, ein Gleichnis. Schon dieses Wort ist irgendwie so was Fremdes, was es irgendwie nur in der Bibel gibt. Warum beschäftigen wir uns aber mit diesem Thema? Deswegen, weil Jesus, als er so auf dieser Erde war, das ist mir noch gar nicht so richtig bewusst gewesen, das ist mir jetzt erst in der Vorbereitung aufgefallen, vor allen Dingen in Gleichnissen zu den Leuten gesprochen hat. Es steht in der Bibel mehrfach, zum Beispiel im Markus-Evangelium, Markus 5, Vers 33 und 34, Jesus gebrauchte viele Gleichnisse, um den Leuten das Wort Gottes so zu verkünden, dass sie es verstehen könnten. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber legte er alles aus, wenn er mit ihnen allein war. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu den Leuten. Und die Leute, die ihm nachfolgten oder die ihm zuhörten, da waren auch Kinder dabei, aber im Wesentlichen waren das Erwachsene, die sich da um ihn versammelt haben. Also falls irgendjemandem das so geht wie mir und ihr gleich diese Kinderbibel vor Augen habt, Gleichnisse sind eigentlich nicht in erster Linie Texte, die sich an Kinder richten oder Geschichten, die sich an Kinder richten. Das sind Geschichten, die eigentlich Erwachsene angehen. Und deswegen, vielleicht machen wir es uns zu einfach, wenn wir denken, ja, kenne ich doch schon die Lösung. Das ist das, das ist das. Habe ich doch nur jetzt schon 10-mal gehört. Ich glaube, ich habe es kapiert. Vielleicht, wenn sich diese Texte an Erwachsene richten, haben die uns wirklich was zu sagen und vielleicht lohnt es sich, dem nochmal neu sich zuzuwenden und nochmal genauer hinzusehen. Was ist überhaupt ein Gleichnis? Wenn ihr das anderen erklären müsstet, ein Gleichnis, das ist immer so mit solchen theologischen Begriffen, da gibt es ungefähr 5000 Ansätze, die alles sagen, aber nein, der andere hat nicht recht, ich weiß es, was es ist. So grob zusammengefasst oder so, was ich darunter verstehe, ist, das sind Geschichten aus dem Alltag, also die so ganz normales Leben aufgreifen, die aber etwas Abstraktes erklären wollen, was man ganz schwer erklären kann und etwas verständlich machen wollen. Wir benutzen in unserem Alltag ganz viele Gleichnisse, obwohl wir das gar nicht so richtig merken. Also ständig eigentlich. Zum Beispiel versucht man jemanden zu erklären, was ist Verliebtsein? da werden die Hormone ausgeschüttet und so, würde ja keiner machen. Man fängt sofort an, na, verliebt sein ist wie Schmetterlinge im Bauch haben. Oder wenn man verliebt ist, da fühlt man sich wie, als würde die Sonne auf einen scheinen und, also, ja, ein Jahr verheiratet man und schon. Also, ihr merkt schon, bei solchen abstrakten Begriffen, wo wir ganz schwer Worte dafür finden können und wo auch jeder andere Erfahrungen vielleicht damit verbindet, fangen wir sofort an, in Gleichnissen zu sprechen oder in Metaphern, also ist auch ein Begriff dafür. Also dann versuchen wir das irgendwie anschaulich zu machen und wie gesagt, wenn ich euch jetzt gefragt hätte, erklärt mir mal Verliebtsein, dann hätten wir wahrscheinlich 5 verschiedene Bilder gehabt oder 5 verschiedene Gleichnisse, die alle sich auf das Gleiche beziehen, aber irgendwie eine andere Perspektive drauf haben. Also das ist auch das, was Jesus macht. Er will versuchen, den Leuten so ein Gefühl dafür zu geben, was er meint, was er wirklich meint. Gleichnisse behandelt man ja auch im Unterricht und da hatte ein Lehrbuch einen ziemlich guten Zugang, den ich irgendwie mit euch teilen will, weil mir das wirklich so geholfen hat, mich diesem Thema neu zu öffnen. Gleichnisse sind Fenster in Gottes Gedankenwelt. Gleichnisse sind Fenster in Gottes Gedankenwelt. Mit einem Fenster ist es ja auch so, da gibt es ein Außen und ein Innen. Also wenn ich jetzt hier, ich sehe das Fenster jetzt hier von innen und das, was ich hier von innen sehe, ist aber noch nicht alles. Wenn ich das Fenster aufmache und rausgucke, gibt es da noch ein Dahinter. Und das Dahinter ist genauso real, auch wenn ich das jetzt im Moment vielleicht noch nicht sehen kann, weil das jetzt draußen dunkel ist und ich das Fenster auch nicht aufgemacht habe. Genauso ist es mit den Gleichnissen. Da gibt es diese Geschichte, die wir vielleicht schon 100-mal gehört haben, aber da gibt es eine Realität dahinter, die, wenn ich nach rechts rumgucke bei dem Fenster, sehe ich das alles in die Richtung, dann kann ich aber meinen Blick auch in die andere Richtung richten und da gibt es vielleicht sogar noch viel mehr, was ich in dem Moment noch gar nicht sehen kann. Also ich glaube, da gibt es, also das, was sich hinter diesen Geschichten verbirgt, sind tiefe Wahrheiten, die für unser Leben ganz bedeutsam sind. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen so ein paar solcher Fenster aufstoßen können und dass wir Sachen, vielleicht neue Wahrheiten entdecken, die für unser Leben irgendwie wichtig sind. Also Gottes Gedanken eben halt besser kennenzulernen. Das ist doch was, was wir jetzt auch gesungen haben. Wir wollen dich besser verstehen und besser kennenlernen. Da gibt's Texte, die uns genau diesen Weg eröffnen wollen. Jetzt habe ich mir auch noch ein Gleichnis ausgesucht, was wahrscheinlich tatsächlich jeder von euch kennt oder zumindest viele von euch kennen dürften. Aber gerade da ist es mir so gegangen, dass das mich irgendwie neu inspiriert hat oder dass ich da neue Seiten dran entdeckt habe. Deswegen habe ich mir genau das ausgesucht. Und zwar ist es das Gleichnis vom Senf. In Markus 4 finden wir das. Es gibt es auch noch in anderen Evangelien, aber ich habe das in Markus 4 rausgesucht, wer es gerne mitlesen möchte. Ich habe erst noch so kleines, den Prolog sozusagen, die Verse 1 und 2 und dann finden wir das Gleichnis vom Senf oder vom Senfkorn in Markus 4, Vers 30 bis 32. Also wir sehen, was Gleichnisse so an sich haben, sind 3 Verse, die sind immer oder meistens sehr, sehr kurze Texte, aber die haben es in sich. Als Jesus wieder einmal am See lehrte, versammelte sich eine so große Menschenmenge um ihn, dass er sich in ein Boot setzte, so konnte er vom See aus zur ganzen Menge sprechen, die am Ufer stand. Jesus lehrte sie vieles und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Unter anderem sagte er, womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen, fragte Jesus, mit welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Es gleicht einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Aber wenn es einmal gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. Welches Fenster stößt Jesus hier auf? Ich sehe diese Situation eigentlich vor mir. Da sehe ich, also da ist so ein See im Hintergrund, es haben sich unheimlich viele Menschen um Jesus versammelt. Also zu dieser Zeit hatte er schon zumindest einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht, sodass dass Leute es offensichtlich etwas von ihm erwarteten, so dass die sich auf den Weg machten und sagten, hier investieren wir Zeit, hier setzen wir uns hin, hier lassen wir vielleicht unsere Arbeit auch mal ruhen, weil da hat was zu bringen, was wichtig ist. Und ich sehe so eine Menschenmenge vor mir, die hat sich so niedergelassen. Ich denke mal, es ist ziemlich warm. So stelle ich mir das jedenfalls immer vor. Es ist warm und die sitzen so auf dem Boden, vielleicht wuseln da so ein, zwei Kinder auch so mit rum. Und wahrscheinlich sitzen die sogar im Schatten von Bäumen, weil einfach die Hitze in Israel ist es ja sehr warm im Sommer über, damit man sich besser konzentrieren kann. Und alle sitzen gebannt da und hören, was Jesus erzählt. Und Jesus beginnt mit einer Frage, beziehungsweise mit zwei Fragen. Womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen, fragte Jesus. Mit welchem Gleichnis können wir es darstellen? Jesus stellt hier zwei Fragen, ohne wirklich auf eine Antwort zu warten. Also steht hier nicht und es meldet sich einer und schlägt vor, sondern der geht gleich und erzählt diese Geschichte. Das ist doch ehrlich gesagt eine Situation, die wir aus der Schule kennen, oder? Was haben wir denn in der letzten Stunde so behandelt? Was ist denn die Photosynthese und wer kann es uns erklären? Das weißt du doch selber, komm, schieß los. Ha, so wissen sie dieses. Oder der in der ersten Reihe meldet sich endlich und sagt, was alle noch wissen oder vielleicht auch nicht mehr. Aber also oftmals sind solche Fragen, oder in der Schule ist es jedenfalls so, dass diese Fragen irgendwie keinen interessieren, aber man muss ja nur da sein und da sitzt man nur und wartet, bis dann nur endlich die Antwort gegeben wird. Aber ich glaube, hier ist die Situation eine andere, weil die Leute sind freiwillig da. Es wird immer wieder berichtet, die strömen zahlreich hin zu Jesus und wollen hören, was er zu sagen hat. Ich glaube, es interessiert sie wirklich, es muss sie interessieren, was er zu sagen hat. Also die wissen, worum es geht, weil Jesus predigt meistens über das gleiche Thema, das Reich Gottes. Das ist sein Thema. Das ist eine Predigtreihe, die er in seinem Leben nicht abschließt. Überall, wo er auftaucht, predigt er über das Reich Gottes. Ich glaube, seine Frage, die er hier stellt, womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen? Wie kann ich es euch noch besser erklären? Ist eine Frage, die die Leute brennend interessiert, also die wirklich beschäftigt. Jetzt ist die große Frage, ist diese Frage heute überhaupt noch unsere Frage? Ich finde diesen Begriff Reich Gottes, was ist das überhaupt? Und wo ist das? Was ist überhaupt ein Reich? Ich meine, wir leben in einer Republik. Mit dem Begriff Reich können wir doch ehrlich gesagt nur bedingt was anfangen, beziehungsweise löst der doch eher negative Assoziationen in uns aus. Also das Dritte Reich, das Kaiserreich, das sind so alte, angestaubte Sachen, die irgendwie, wo es super streng zugeht oder wo vielleicht sogar Missbrauch geschehen ist in großem Maße, also Gottes Reich. Wir singen es zwar, dein Reich komme, dein Wille soll geschehen, also dieser Begriff kommt immer wieder vor, aber können wir mit diesem Begriff heute überhaupt eigentlich noch was anfangen? Ist es unsere Frage, wie ist es mit Gottes Reich? Wo ist es? Wie sieht es aus? Beschäftigt uns das wirklich? Wie würden wir denn antworten, wo ist das Gottesreich? Was ist denn das Gottesreich? Keine Ahnung, naja, das ist das, wo ich mal nach meinem Tod bin, oder? Das, wo die Engel singen und die anderen, die das sind, alles singen irgendwie und spielen Harfe. Also da kommt diese Altarbilder so vielleicht uns in den Kopf. Also Gottes Reich, man kann ja auch das Himmelreich, wird auch manchmal in manchen Bibelübersetzungen gebraucht. Da habe ich sofort die Assoziation, also es ist irgendwas nach meinem Tod halt. Irgendwann mal komme ich mal in Gottes Reich. Die Juden zur damaligen Zeit, wenn wir die gefragt hätten, was ist Gottes Reich? Also in der Bibel, das Gottesreich oder das Himmelreich, das ist übrigens, wir sehen schon, die Übersetzer ringen darum, irgendwie einen Begriff zu finden, der das irgendwie trifft. Im Griechischen steht da der Begriff Basileia tou theou, was übersetzt heißt die Königsherrschaft. Also Basileia ist die Herrschaft, die Regentschaft, die Regierungszeit eines Königs. Die Juden hatten eine sehr klare Vorstellung damals davon, was Basileia Touteiou, also diese Königsherrschaft Gottes, bedeuten würde. Oder die wussten genau, das hatten die von Kindesbeinen an gelernt, das wird eine Zeit sein, die wird irgendwann kommen und die wird nicht nach unserem Tod unbedingt eintreten, sondern es wird geschehen in der Geschichte, dass es einen neuen König gibt und der wird für Gerechtigkeit sorgen. Endlich mal nicht mehr Korruption und unfaire Bedingungen, endlich nicht mehr die Römer, die uns das Geld aus der Tasche ziehen, was wir uns sauer verdienen. Endlich nicht mehr Günstlinge, die uns irgendwie regieren, sondern endlich Gerechtigkeit, so wie Gott es in seinem Wort sagt. Endlich wird das zerbrochene Heil, die Blinden werden sehen, es werden Sachen gesund werden in unserem Leben. Endlich nicht mehr die Ausgestoßenen, die da an den Straßenecken abgelegt werden, weil keiner weiß, was man mit denen machen soll und denen man fernbleibt, sondern endlich ist Heilung möglich. Endlich wird uns als Volk wieder Würde zurückgegeben. Wir werden nicht mehr nur mit Füßen getreten, auch in unserem Leben. Es wird eine Zeit geben, in der kann nicht mehr jeder machen mit uns, was er will, sondern wir werden wieder Würde bekommen. Irgendwann mal werden wir erfahren können, was wir glauben. Wir werden es nicht nur glauben, sondern wir werden es sehen, wir werden es greifen, wir werden es schmecken können. Irgendwann mal werden wir in einer besseren Welt leben und Gottes Gegenwart konkret erfahren. Das war und das ist im Übrigen auch noch das, was Juden sich ersehnen, worauf sie warten. Irgendwann wird der Tag kommen, da wird der Messias da sein, da wird der König kommen und wird endlich für Recht und Ordnung sorgen. Die große Frage ist, wann hat das Warten endlich mal ein Ende? Das ist für die Juden bis heute nicht beendet. Und wenn wir nach Israel gucken, die haben noch immer irgendwie Grund, da drauf zu warten, zu sagen, wann ist endlich mal Schluss? Wann kommt diese neue Zeit? Aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, tragen wir doch diese Sehnsucht vielleicht auch in unserem Herzen. Also ich habe das, glaube ich, irgendwie. Ich will sehen, dass Gott Wunder tut in meinem Leben und meine Welt endlich mal verändert. Ich will endlich mal sehen, dass Probleme, die ich immer wieder mit mir rumschleppe, endlich mal eine Besserung eintritt. Ich will endlich sehen, dass es gerecht zugeht auf dieser Welt. Gestern habe ich diese Olympia-Eröffnung gesehen. Ich weiß nicht, wer das von euch gesehen hat. Und ich habe im Vorfeld eine Dokumentation auf dem WDR dazu gesehen, was da für Gelder, also weiß ich nicht, wie viele Milliarden Euro da geflossen sind, was da für Korruption und für Ungerechtigkeit sich um dieses, Entschuldigung, aber Sportereignis herumstricken. Also da sind Häuserblocks abgerissen worden und Menschen vertrieben worden aus ihren Eigentum, nur damit dort irgendein Sportstadion oder was auch immer entstehen kann. Und dann verpulverten die da gestern das ganze Geld so. Und ich habe gedacht, was für einer Welt leben wir? Was ist das für eine Welt? Da werden Milliarden über Milliarden ausgegeben für ein Sportereignis. Und auf der anderen Seite verhungern da Menschen, denen geholfen werden könnte, wenn man nur wollte. Ich weiß, muss man nicht diskutieren und brauchen wir nicht drüber reden, was so ein Fußballspieler verdient und was man mit dem Geld sonst noch Sinnvolles anfangen könnte. Aber wenn man das doch mal sich genau anguckt, was ist das für eine unfaire Welt? Ich gehe bei H&M einkaufen, kostet das T-Shirt 7 Euro, und in Bangladesch, da sitzen die Frauen in so einer Fabrik und schuften sich da die Hände blutig dafür, dass ich dieses T-Shirt nach einem Jahr dann wegschmeiße, weil ich sage, na, es ist doch wieder Zeit für was Neues. Also was ist das für eine ungerechte Welt, in der wir leben? Also wenn man sich dem mal so ein bisschen aussetzt, da könnte ich manchmal die Krise kriegen, aber ich meine, was wollen wir uns denn aufregen? Wir können doch eh nichts verändern. Ich will sehen, dass andere Leute Leben sich verändern. Menschen in meinem Umfeld, die Jesus nicht kennen, wo ich genau weiß, die versuchen irgendwie sich zu retten und so durchs Leben zu kommen, aber im Grunde brauchen die Jesus. Ich habe bei mir im Haus ist jetzt eine alleinerziehende Mutti eingezogen, die mit 19 Jahren ungewollt schwanger geworden ist, und das ist alles so ein Chaos und so, wo ich denke, oh, da würde ich mir wünschen, dass sie Jesus findet und dass sie ein neues Leben bekommt und dass sie weiß, dass sie geliebt ist und wertvoll und ich will das sehen, aber tja, wo sehen wir das in unserer Welt? Und ich will Gottes Handeln konkret erfahren. Ich will es nicht immer nur singen und ich will es nicht immer nur glauben, ohne dass ich sehe, sondern ich will es auch mal erleben. Also wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, tragen wir doch diese Sehnsucht auch in uns. Und das ist eine Sehnsucht nach Gottes Reich, weil wenn wir gucken, wenn über Gottes Reich oder über diese Königsherrschaft auch im Alten Testament schon die Rede ist, da geht es immer darum, es herrscht Gerechtigkeit, es werden Menschen heil, es wird das Zerbrochene wieder ganz, es werden neue Wege geöffnet, es werden die, die was falsch gemacht haben, aus der Gefangenschaft wieder rausgeholt und wieder in die Freiheit geführt und so weiter und so weiter. Da gibt es ganz viele Bibelstellen, die davon sprechen. Und wenn wir der Botschaft Jesu folgen, also wenn wir uns mal mit zu den Leuten setzen und hören, was Jesus predigt, dann gehen wir, wenn wir glauben, dass das Reich Gottes nach dem Tod erst beginnt, aber dermaßen in die Irre, denn Jesus hat was ganz anderes verkündigt. Was die Juden damals so provoziert hat, dass er das nicht sonderlich lange überlebt hat, das zu predigen, muss man auch sagen. Zum Beispiel Markus 1, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist erfüllt. Das Warten hat ein Ende. Das Reich Gottes ist nahe. Es gibt auch Übersetzungen, die übersetzen das mit, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist schon da. Es ist greifbar. Die Zeit, worauf er wartet, dass endlich Gerechtigkeit herrscht und Heilung und was ich gerade ausgeführt habe, die ist da. Kehrt um und glaubt diese Botschaft. Und das im Grunde, das, was er hier sagt, erzählt er dann in den Gleichnissen immer wieder neu und versucht es immer wieder neu zu erklären. Ja, aber wenn das so ist, warum ist denn dann die Welt noch immer so, wie sie ist? Ich glaube, das haben sich die Leute damals auch gefragt. Weil damals, die gute alte Zeit war gar nicht so gut, wie wir uns das immer denken. Also klar, die hatten noch kein Internet und die Sachen, die, also das, was uns heute vielleicht auch belastet, wartet vielleicht in kleineren Dimensionen nur vorhanden, aber es gab Korruption, die Armen haben oder wurden von den Reichen ausgebeutet, die Politiker haben sich Vorrechte verschafft, wo sie es nur konnten und so weiter und so fort. Das sind Menschen, haben unter Ungerechtigkeit gelitten und auch im persönlichen Leben, da sind Sachen passiert, wenn man da ungewollt schwanger geworden ist, in dieser Zeit sah es eher schlecht aus mit Integration in die Gesellschaft. Also da sind lauter Geschichten, auch diese Geschichte von der Frau am Brunnen, die wir letzte Woche gehört haben. Also das normale Leben, was wir heute erleben mit seinen ganzen Tücken und mit dem, was uns auch vielleicht irgendwie, wo wir sagen, warum ist das immer noch so, das hat die Menschen damals genauso beschäftigt. Und ich glaube, deswegen sind die Jesus nachgerannt und haben sich immer wieder hingesetzt, weil sie dachten oder erwartet haben, wenn er sagt, es ist da, dann muss er uns auch bitte erklären, wie es funktionieren soll. Oder wie lässt sich das dann in Verbindung bringen mit dem, was wir erleben? Und Jesus hat sich immer wieder auf diese Frage eingelassen und hat immer wieder neue Gleichnisse gesucht oder immer wieder neue Vergleiche gesucht, um das zu verdeutlichen. Also diese Frage steht wieder im Raum und Jesus erzählt diese Geschichte. Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner. Gottes Herrschaft mit allem, was darin enthalten ist, Heilung, Gerechtigkeit, Veränderung und so weiter, gleicht einem Senfkorn. Es ist also winzig, unscheinbar und leicht zu verlieren. Habe ich es doch gesagt. Wenn wir unsere Welt angucken, stimmt. Kann ich nicht sehen. Gottes Herrschaft ist vielleicht irgendwo am Boden, winzig klein. Wenn man so genau hinguckt, könnte man es eventuell erkennen, aber nee, also so richtig. Ist irgendwie so ein kleines Ding, was auch noch höchst gefährdet ist. Jesus betont das sogar noch. Also ich meine, das mit dem Senfkorn würden wir heute nicht mehr als Vergleich wählen. Heute würde vielleicht Jesus sagen, wie ein Staubkorn. Weil Senfkörner kennen wir nur auf der Wurst. Aber der schwarze Senf, ich denke, oder das ist so meine Vorstellung, ist vielleicht sogar so ein Senfbaum, hat vielleicht sogar am Ufer gestanden, weil die Senfbäume gab es in Israel damals überall, wie Unkraut, überall. Vielleicht haben die sogar im Schatten eines solchen Baumes gesessen. Und das ist übrigens nicht der Senf, den wir heute kennen, sondern der sogenannte schwarze Senf. diese Körner sind tatsächlich bloß 1,5 Millimeter groß und die Bäume, die daraus entstehen, können 3 Meter hoch werden. Ist jetzt nicht, sag ich mal, der größte Baum der Welt, aber ist schon mal sehr klein. Ich glaube, Jesus wählt dieses mit diesem Senf, ob das Senfkorn jetzt tatsächlich das kleinste Senf, also Samenkorn der Erde ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber das war damals wie sprichwörtlich. Also wie wenn wir heute sagen, jetzt mach doch mal nicht aus einer Mücke einen Elefanten, dann meinen wir auch mit der Mücke was ganz Kleines. Also das war so sprichwörtlich, so dieses Senfkorn steht für etwas winzig Kleines. Ja, wenn ihr nur so einen Glaube habt, so groß wie ein Senfkorn, da gibt es das auch. Also das ist so ein Sprichwort in Israel gewesen. Und dann sagt er das auch nochmal, das ist das kleinste aller Samenkörner. Er betont das, ja, das Reich Gottes ist winzig klein. Also was erwartet ihr, könnte man ja vielleicht so im Hinterkopf haben. Aber also entspricht das nicht für manchen von uns der persönlichen Erfahrung, wir erleben etwas mit Gott und können es schwer festhalten. Ich habe mal so ein Experiment da in der Schule gemacht und habe denen tatsächlich Senfkörner ausgeteilt und habe gesagt, nächste Woche oder nach den Ferien bringt das mir mal wieder mit. Das ist schon, da muss man sich schon wirklich Mühe geben, das zu behalten. Da muss man das irgendwo reinstecken oder was auch immer, irgendwo aufkleben, weil ansonsten ist es weg und es findet man nicht mehr wieder. Also es geht mir ja schon mit meinen Ohrringen so. Ich war runtergefallen, hups. Ja. Also wir erleben was mit Gott, wir waren beim Christian Reschke, eine Erkenntnis, aber wer von euch hat es tatsächlich im Alltag umgesetzt? Ist es schon wieder weg. Wir versuchen Gutes zu tun und es ist so sinnlos. Also da gehe ich schon mal nicht zu H&M und kaufe bei Esprit und dann muss ich erfahren, na die sitzen gleich nebenan, die das nähen. Also man bemüht sich schon, man kauft Fairtrade-Kaffee, aber rettet man dann tatsächlich dort die Leute, die das anbauen? Also das ist so, wo soll ich denn anfangen? Hin und wieder schaffst du mal was zu verändern, aber am Ende versagst du doch sowieso wieder. Es ist doch immer wieder das Gleiche. Da gab es mal eine Vision, aber tja, wo soll ich denn anfangen? Wie soll ich denn das je erreichen? Wenn wir mal, also das Reich Gottes ist klein wie ein Senfkorn. Kleiner geht's ja gar nicht mehr. Ich habe aber jetzt was weggelassen. Also wenn das die Botschaft Jesu wäre, dann schade für uns. Dann können wir eigentlich uns irgendwie was zuwenden, was irgendwie Spaß macht. Und wo wir Erfolge sehen, oder? Nicht immer wieder dieses... Ich habe folgenden Satz weggelassen, der diese ganze Perspektive dreht. Er sagt nämlich eigentlich, es ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Jesus spricht hier nicht von, deswegen sagt er nicht, als klein wie ein Staubkorn, sondern ein Senfkorn, ein Same, der in die Erde gesät wird. Das in die Erde gesät werden ist die Bestimmung des Senfkorns, dieses Samens, der also stellvertretend für Samen an sich steht, würde ich denken. Dieser Zusatz verändert alles. Der Same ist nur der Anfang und er ist mit einem Auftrag verbunden. Es geht also hier nicht darum, ich meine, Getreidekörner ist ja auch Same. Den kann man formalen Brot backen, aufessen, weg ist er. Das ist hier nicht gemeint. Es geht hier darum, dass ein Same zwar was Kleines ist, aber der trägt das Potenzial, groß zu werden, bereits in sich. Es ist alles schon fertig. Und die Bestimmung des Samens ist, er muss in die Erde gebracht werden. Und da sind wir schon bei dem zweiten Punkt oder beim nächsten Schritt. Also die erste Frage war, tja, Reich Gottes, das hat was mit uns zu tun. Und diese Sehnsucht nach dem Reich Gottes, die lebt in uns bereits. Wir würden sie nur nicht so nennen, weil der Begriff so schwierig ist. Was machen wir jetzt mit dieser Sehnsucht und diesen kleinen Ideen oder dem, was da in uns ist? In diesem Samen, von dem Jesus hier spricht, ist alles enthalten. Das Potenzial zum Wachsen, das Potenzial für Blätter, das Potenzial für Frucht und das Potenzial für neuen Samen. Als ich nämlich bei Wikipedia geguckt habe, schwarzer Senf, da stand, dass der ganz viele... Senfkörner sozusagen wieder ausprägt und die Vögel gehen da voll drauf ab. Also das ist sozusagen, der Senfbaum ist bekannt dafür, Samen über Samen wieder neu hervorzubringen. Deswegen sage ich auch, wie Unkraut, die waren überall, ohne dass man die jemals angebaut hat. Da ist was in dem Samen, was noch nicht sichtbar ist, aber es ist schon da. Also dieses Potenzial halt. Es ist nur eine Frage der Zeit und es wird wachsen. Das ist die Bestimmung des Samens. Der kann gar nicht anders als wachsen. Es sei denn, er lebt in einem Haushalt, wo er nicht pfleglich behandelt wird. Also die Frage ist, was tue ich mit dem Samen? Ich kann den halt, was weiß ich, Senfkörner habe ich auch zu Hause in so einer Büchse, da sind keine Bäume bisher draus geworden. Aber das liegt daran, dass ich die in so einer Büchse aufbewahre. Ich glaube, jeder von uns verfügt über diese Samenkörner, über diese Funken von dem, was Gottes Reich bedeuten kann. Und ich sage das nochmal, der Same soll wachsen, der Same soll etwas hervorbringen. Es scheint also so, als ob Gottes Reich etwas ist, was mit Jesus begonnen hat und etwas, was Gott uns bringt, aber auch etwas, was aus uns hervorgehen kann, aus unserem Handeln und aus unserem Reden, aus unserem Wesen, aus unserer Persönlichkeit. Und das ist so wie am Anfang, da macht Gott, ich will nicht sagen, sich von Menschen abhängig, aber er sagt, komm, wir wollen zusammenarbeiten, es kommt wirklich auf dich an. Jeder von uns verfügt über diese Samenkörner. Sie sind uns gegeben und in ihnen liegt Potenzial wahrscheinlich für mehr, als wir uns erträumen. Wie gesagt, 1,5 Millimeter wird zu 3 Meter Höhe. Ich glaube, in uns, in jedem von uns, liegt Potenzial für die Ausbreitung von Gottes Herrschaft oder Gottes Reich. Das heißt, für die Veränderung von Leben, von anderer Leute Leben und auch vielleicht von unserem eigenen. Passiert dabei, glaube ich, automatisch. Jetzt ist mir so, oder als ich über diese Geschichte mit dem Samen nachgedacht habe, wie gesagt, Jesus nimmt, hätte auch das Staubkorn sagen können, aber er wählt diesen Samen bewusst. Da ist mir so aufgegangen, ich glaube, es gibt 2 verschiedene grobe Sorten von Samen, die uns gegeben sind. Das eine sind so, das ist doch auch das, was euch jetzt gleich so kommt, oder was mir als erstes so gekommen ist, sind diese individuellen Samen. Die liegen in unseren Gaben. Da gibt es auch dieses Gleichnis von den Talenten, also Dinge, die ich tun kann, also wofür ich irgendwie begabt bin. Die liegen aber auch in unseren Träumen, in dem, was wir uns wünschen, in unseren Visionen, in unserem Wesen, wie wir sind, in unserer Persönlichkeit. In unseren Gaben, Träumen, Visionen, in unserem Wesen und in unserer Persönlichkeit. Der Same ist schon fertig, der muss nicht erst gebaut werden. Ihr seid schon. In euch ist alles schon angelegt, so wie ihr seid, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Man muss sich nicht erst 100% verändern, bevor man Gottes Reich bauen kann. In euch liegt bereits das Potenzial für Wachstum, so wie ihr jetzt seid. Und es ist wichtig, dass ihr so seid, wie ihr seid, also so unterschiedlich auch. Vielleicht habe ich eine Idee, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, wo ich dachte, oh, eigentlich würde ich mal gerne das machen, aber wie soll ich das jemals tun? Meine Idee zum Beispiel ist, ich würde übelst gerne mal Bücher schreiben. Also jetzt nicht so übelste Bücher, aber so schreibend mich ausdrücken und da so Zeitschriftenartikel oder so kleine Bücher oder ach, das wäre irgendwie was ich übelst gerne mal machen würde, weil ich merke, dass man da auch Gott, also oder meine Gedanken auszudrücken, fällt mir irgendwie leicht und manchmal berührt es auch Menschen oder so. Ach, aber im Eskil haben sie jetzt irgendwie angeschrieben, weil er irgendeinen Blog hat, ob er nicht auch mal ein Buch veröffentlichen will, wo ich gedacht habe, das könnte mir mal passieren. Ich wohne jetzt hier so weit weg von irgendeinem Verlag oder sowas oder habe noch nicht mal was ausprobiert. Wie soll denn das jemals geschehen? Oder was weiß ich, andere Sachen. Mir wurde mit 12 gesagt, da hatte ich gerade angefangen, Gitarre zu spielen in einer Art und Weise, die will man keinem zumuten. Da wurde zu mir gesagt, du wirst mal was mit Lobpreis zu tun haben. Da habe ich gedacht, ja, wie soll ich denn da hinkommen mit meinen 2 Griffen, die ich kann? Da habe ich jetzt schon gesehen, dass was draus geworden ist. Also vielleicht gibt es so Sachen, die für euch ganz persönlich gelten, wo ihr sagt, da habe ich irgendwie eine Idee oder einen Traum. Und wenn ihr das nicht habt, dann seid ihr trotzdem mit eurem Wesen irgendwie, da liegt auch dieses Potenzial drin, in allem, was ihr seid. Und dann haben wir jetzt so in den letzten Wochen gehört, was Mission alles bedeuten kann. Und vielleicht habt ihr da auch so ein paar Ideen bekommen, wo ihr denkt, ja stimmt, das ist vielleicht gar nicht so abwegig. Also ich meine, mit jemandem mal so ein Gespräch führen bei einem Kaffee ist ja eigentlich ein Ding. Und vielleicht ist euch sogar jemand in den Sinn gekommen. Das ist doch auch was. Also wir haben so viele verschiedene Sachen jetzt gehört, so viel Inspiration auch bekommen. Da liegt wahrscheinlich einige Samenkörner in so einer Büchse. Und was machen wir jetzt damit? Als wir im November in Berlin waren, weiß ich nicht, habt ihr vielleicht irgendwie so am Rande mitbekommen, der Mitch und der Sarah und der Turm und so, sind eingeladen worden nach Berlin und da waren auch noch andere Leiter aus anderen Ländern und aus anderen Gemeinden und die haben so ein bisschen aus ihrem Leben erzählt. Und da habe ich gesehen, oder da war zum Beispiel eine Familie dabei, ich glaube, von denen habe ich schon mal erzählt, egal, die kam aus England und die hat aufs Herz gelegt bekommen, nach Görlitz zu ziehen. Görlitz. Mein Gebet vorm Referendariat war immer, oh Gott, bitte nicht nach Görlitz oder Bautzen oder sowas dort hinten. Ja, also Gott hat mein Gebet erhört. Aber diese Familie mit 4 Kindern oder 3, weiß ich jetzt nicht, die auch schon schulpflichtig waren, hat aufs Herz gelegt bekommen, zieht nach Görlitz. Ich meine, das ist auch so ein Same, den kann man, ja, wenn die Kinder mal fertig sind und die Schule abgeschlossen haben, wir wollen sie ja jetzt nicht rausreißen und eine neue Sprache möchten wir auch erst lernen und so, kann man auch in so eine Büchse legen und die im Schrank verstauen. Aber tata, diese Familie ist tatsächlich umgezogen. Also als wir die kennengelernt haben, waren die gerade umgezogen und fing da gerade an, so Wurzeln zu schlagen oder sich so ein bisschen Kontakte da aufzubauen. Ich weiß jetzt auch nicht im Moment, was aus der Arbeit da geworden ist, die sie angefangen haben, aber das hat mich so inspiriert. Dinge, die man so aufs Herz bekommt, vielleicht auch tatsächlich mal zu tun oder mal den ersten Schritt wenigstens zu tun. Ich meine, dieses jetzt, ne, mal aus einem Land in ein anderes ziehen, das wird wahrscheinlich nicht jedem von uns so passieren, aber das hat mich so inspiriert, dass Menschen, die diesem Samen, den sie in sich entdeckt haben, gefolgt sind und was da für Sachen daraus entstanden sind. Diese Arbeit unter den Tamilen, die da eben, der Eskil immer mal erwähnt, die hat auch so angefangen, dass da jemand mal die Idee hatte, Mensch, ich könnte doch mal und so, und der hat es in die Tat umgesetzt. Also, wie gesagt, da wird schon deutlich, hier hat jeder vielleicht auch was anderes mitbekommen und da ist für manche die Herausforderung, entdecke, was in dir steckt und nimm das ernst, was in dir steckt. Entdecke dein Potenzial und nimm es ernst. Es ist nicht so wahllos, wie du glaubst. Und für den anderen, wo ich wahrscheinlich ein Stück dazugehöre, ich weiß schon so manche Sachen, die ich so kann. Und dann liegt es irgendwie an mir zu gucken, was ist es denn, was mein Same ist, der so bedeutend ist in meinem jetzt im Moment. Und nicht alles gleichzeitig und zu denken, ach du Schreck, jetzt muss ich überall alles tun, wozu ich manchmal irgendwie neige. Aber die andere Sache, und das finde ich fast noch herausfordernder, ist der allgemeine Samen, den jeder von uns hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Die Gebote, die wir in der Bibel finden, die sind nicht ohne Grund dort. Wir neigen manchmal als ja doch dann noch lutherisch geprägtes Volk dazu zu sagen, ja, das war früher, heute kann uns ja Gott vergeben, heute muss ich das nicht mehr ganz so beachten. Gott ist ja gnädig und das mit den Geboten braucht man nicht. Aber als Jesus nach dem Reich Gottes gefragt wird, erzählt er nicht nur das Gleichnis vom Senf, sondern er hält zum Beispiel auch die Bergpredigt, wo drin steht, also lebt so, wie Gott es sich wünscht. Übertragt es in die Realität. Seid ehrlich, geht liebevoll miteinander um, vergebt einander, Punkt. Stellt euch doch mal vor, wir würden das tun. Stellt euch mal vor, wir würden die Gebote leben. Was wäre denn das? Also ein Tag in Deutschland jetzt mal, wenn es nur alle Christen sind, ha? Und es sind ja jetzt nur nicht, ich weiß nicht, wie viel Prozent jetzt und dann noch wiedergeboren und so, naja. Aber wie viel Prozent es wären. Stellt euch mal vor, wir würden einen Tag alle gemeinsam, zumindest so gut es geht, tatsächlich mal ehrlich sein und also die Gebote, die uns sofort vielleicht auch in den Sinn kommen, halten. Wir würden doch die Welt verändern, oder? Also klar, denkt man wieder, ja, mach doch, wenn die anderen alle nicht mitmachen und so. Aber wenn ich anfange, in meinem Leben die Gebote zu halten und Gott vergibt mir, wenn ich versage und damit errette ich mich nicht und das ist nicht, dass ich will jetzt hier keine, nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen, aber das ist nicht ohne Grund uns gegeben. Das ist Same, den wir sehen können, großzügig zum Beispiel zu sein. Nicht neidisch zu sein oder mich gegen Neid zu entscheiden, der in meinem Herzen aufkommt und so weiter und so fort. Das ist was, was an uns alle geht und was wir alle tun können. Wenn man, also, das ist dann wieder die große Frage. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Kaufe ich jetzt alles Fairtrade? Muss ich jetzt auch meine Hose in so einem Fairtrade-Shop bestellen, wo die 150 Euro kostet? Solche Fragen entstehen dann in mir. Also, da ist mir dann auch mal aufgegangen, da such dir erstmal ein was aus, was du tun kannst, bevor du dann wieder an deinem Anspruch scheiterst. Ich muss jetzt gleich alles richtig machen, aber unterschätzt nicht die Gebote. Die sind uns nicht umsonst gegeben. Sie sind dazu da, um Gottes Reich zu bauen. Zumindest sind sie auch dazu da. Wir sollten also ernsthaft danach fragen, was legt Gott auf mein Herz und wofür brennt es und wofür brennt es nicht? Wofür brennen andere Herzen? Aber ich sage, oh nee, ist vielleicht nicht so meins. Was fällt mir leicht? Welche Gabe habe ich bekommen? Und wir sollten Gottes Richtlinien und Gebote ernst nehmen. Sie können die Welt und mich selbst verändern. Wenn es auch eine winzige Entscheidung jeden Tag ist, die ich treffen muss. Und dann sollten wir sehen. Interessant ist, dass Gott offensichtlich, also ich weiß nicht, aber mir scheint es nicht so, als würde Gott den Same selbst sehen in diesem Gleichnis, sondern da gibt es irgendwie so einen Bauer, der wird aber irgendwie nicht erwähnt. Wird auch nicht genau beschrieben, wie der aussieht oder so, aber es heißt, wenn es denn einmal gesät ist, also es gibt den Moment, wo jemand das nehmen muss und muss es in die Erde bringen. Wichtig ist, dass der Bauer sät. Das ist das Entscheidende. Wenn jeder von uns beginnt, seinen Samen in die Erde zu bringen, dann wird die Ernte groß und bunt sein. Dann, also zum einen vielfältig und auch jetzt, da werden ganz unterschiedliche Früchte daraus entstehen. Denn ich glaube, wir haben unterschiedliche Samen in unser Leben gelegt bekommen. Aus dem Apfelkern wird ein Apfelbaum und keine Rose. Also dessen sollten wir uns auch bewusst sein. Es muss nicht überall die gleiche Frucht bringen. Ich glaube, vielleicht manche sehen auch Blumen in ihrem Leben, die sind schön anzusehen, aber das ist jetzt auch nichts, was man essen kann. Also Kunst zum Beispiel, die irgendwie entsteht und andere inspiriert, wo man sagt, wozu brauchen wir das? Also der rationale Typ sagt das vielleicht, aber also es gibt so unterschiedliche Formen von Früchten oder Pflanzen, die da draußen stehen kann. Es ist aber wichtig, dass der Same in die Erde kommt. Ansonsten, wie gesagt, meine Senfkörner zu Hause, die vegetieren da 3 Jahre schon vor sich hin, da ist noch kein Baum draus geworden. Nichts. Nichts ist da draus geworden. Nicht mal Senf. bringt den Samen, oder das ist wichtig, der Samen muss in fruchtbaren Boden eingebracht werden. Ein Boden, der zu meinem Samen passt. Ich glaube, Ideen brauchen manchmal Mitwisser. Manchmal muss ich mal eine Idee teilen und die nicht immer in mir und immer in mir und was könnte da alles schiefgehen, sondern mal jemand sagen, ey, ich habe hier für eine Idee, was denkst du? Also da mal drüber sprechen. Visionen müssen irgendwann mal in die Realität getragen werden, weil sonst werden sie nie Realität werden. Mission muss gelebt werden. Ich muss dann halt mal klingeln und mal sagen, wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken, sonst werde ich nie mit jemandem sprechen können. Also oder was auch immer euch da vorschwebt. Wenn Gott sagt, liebe, dann tu es. Wenn Gott sagt, vergib, dann tu es. Wenn Gott sagt, sei ehrlich, dann tu es. auch im Kleinen, auch wenn es keiner sieht. Der Same ist ja winzig, das ist nun mal so. Aber da steckt Potenzial drin für Wachstum. Und dann nochmal, wähle aus. Im Gleichnis geht es nicht darum, so viel wie möglich rauszuschmeißen. Hier wird ein Same gesät. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Es ist wie ein Senfkorn, nicht wie eine ganze Schüssel von Senfkörnern oder von ganz verschiedenen. Einer, der reicht in dem Falle erstmal aus. Für einige von uns ist das eine Mahnung. Wähle aus, was jetzt wichtig ist in dieser Zeit. Später ist es vielleicht was anderes, aber was ist es jetzt? Was du beginnen solltest, wo du tatsächlich mal ernst machen solltest damit. In uns liegt das Potenzial, das Reich Gottes zu bauen, Leben zu verändern, Geschichte zu schreiben. Tatsächlich. Wenn Mutter Teresa damals dem Ruf nicht gefolgt wäre, hätte das einen Unterschied in der Geschichte gemacht. Aber die wusste ja vorher auch nicht, was passiert. Also vielleicht wirkt das, was du tun kannst, klein und unscheinbar und unvollkommen. Aber das ist nun mal so mit so einem Senfkorn, mit so einem kleinen Samen. Das ist überhaupt nicht, keine Entschuldigung. Es kann nur wachsen, wenn du es tust. Wenn du den Samen in die Erde bringst. Lasst uns nicht darauf warten, bis der Same schon mal ein kleiner Baum ist, weißt du, wie in eine Baumschule gehen und sagen, ja, den Baum will ich, der hat ja schon Wurzeln, dann ist er schon so hoch. Also in Zwönitz habe ich gesehen, da kann man hier Olivenbäume kaufen, die sind schon fertig. 1.500 €. da muss ich immer einen Dom ganz schnell dran vorbeibuxieren. Oh, geil! Ja, erstmal andere Prioritäten setzen. Wir haben uns von Ikea so einen kleinen Olivenbaum gekauft, der jetzt auch nicht den Olivenkern eingepflanzt, aber also wir müssen nicht den großen fertigen Baum schon da haben und sagen, jetzt können wir schon mal, ne, da hängt ja auch schon was dran, da den können wir einpflanzen. Die lassen sich manchmal gar nicht mehr so einfach verpflanzen. Ich habe meinen Eltern und meiner Mutti zum 50. Geburtstag so einen kleinen Baum haben wir ihr geschenkt, der hat im zweiten Jahr seine Blätter verloren und jetzt ist er tot. Also mit Bäumen ist das nämlich manchmal gar nicht so einfach. Mit Samen auch nicht. Aber beginne im Kleinen und warte nicht darauf, dass der Baum schon mal da ist, aber fang an. Sonst, wie gesagt, kann es auch passieren, der geht dir verloren, der Same, und dann weißt du gar nicht mehr, wo war er denn und was war es überhaupt, was ich da für eine Idee hatte und naja, ist auch egal. Und wenn du gesät hast, dann tu, was du kannst. Das ist, ja, entspann dich und hab Geduld. Aber wenn es einmal gesät ist, sagt Jesus, Vers 32, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Wenn es einmal gesät ist, dann kann es nicht anders. Es geht auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Bei dem schwarzen Senf ist es tatsächlich so, den kann man ja, also das ist so, glaube ich, wie Kresse. Den kann man schon so auf Watte ausstreuen und innerhalb von Tagen ist da schon was da und dann wächst es und scheint nicht sonderlich kompliziert zu sein. Wichtig ist für den schwarzen Senf, er liebt warme, feuchte Böden und viel Sonnenlicht, wenn es mal jemand probieren will. Aber ist das nicht, also das hat Jesus nicht zufällig ausgewählt, diese Pflanze. Warm und was Feuchtigkeit kommt durch Wasser, da habe ich sofort Gott vor Augen. Wärme und Licht. Setz dich Gott aus mit deiner Idee. Und such dir andere, wo du deine Idee teilen kannst oder was auch immer oder das, was du tun willst. Sei ehrlich im Hinblick auf Gott, weil Gott es möchte, also weil Gott es gefällt. Warme, feuchte Böden. Wir müssen immer wieder uns der Wärme und wir müssen Zeit mit Gott verbringen, damit dieser Boden immer wieder befeuchtet wird und dass Wärme drauf fällt, damit der Same aufgehen kann. Was anderes können wir manchmal nicht tun. Wir müssen uns darum kümmern, dass es gegossen wird und dass es warm ist. Auch, dass der Boden halt zu dem Same passt. Dass ich mit den Leuten meine Geschichte teile, die auch, wo ich eine Ahnung habe, die könnten irgendwie mir gut tun. Aber dann sind wir ein Stück weit ausgeliefert und müssen warten, was passiert. Oder dieses Wachstum schenkt Gott. das sind wir uns manchmal gar nicht mehr so bewusst. Den Menschen damals, die waren das viel bewusster als uns heute. Gottes Gnade schenkt es, ob wir ernten oder nicht. Gottes Gnade schenkt uns einen guten Sommer, dass die Ernte reich wird. Da müssen wir ein Stück weit auf Gott vertrauen. Das können wir nicht machen. Wir haben ja heute alles Mögliche. Aber damals musste man darauf vertrauen, es kommt Regen oder es kommt kein Regen. Also heute ist es auch noch so, aber dann haben wir hier Mechanismen, um das ein Stück weit zu beheben. Aber das steckt da so ein Stück mit drin. Das ist ihre Welt, in der sie leben. Gott ist der, der Wachstum schenkt. Und das wussten die ganz genau. Und das ist heute immer noch so. Wir können die Sachen auch nicht erzwingen. Und manche Sachen brauchen ganz lange Zeit, um zu wachsen. Ganz lange. Ich weiß nicht, der Micha oder irgendjemand hat doch hier lauter solche Kerne und Sachen mal eingepflanzt. Ich weiß nicht, oder? Der Micha hier mit seinem, was hast du, einen Orangenbaum oder Zitrone oder wie viele Jahre das dauert, bis da mal eine Zitrone dranhängt. Also ich würde das dann wegschmeißen und denken, ja, sinnlos hier, hat nicht funktioniert. Aber man muss einfach manchmal, manches dauert lange Zeit. Ich glaube, es gibt auch Tomatensamen oder sowas, bevor man die einsät, die muss man erst besonders behandeln, abspülen und trocknen und liegen lassen und sowas. Also es gibt auch Sachen, die gehen halt nicht sofort auf. Das ist nun mal so. Aber wir müssen auf Gott vertrauen, dass er derjenige ist, der Wachstum schenkt. Das, was wir tun können, ist Zeit mit Gott verbringen, unsere Träume mit Leuten zu teilen, die uns stärken und Gottes Willen tun, jeden Tag. Jeden Tag ehrlich sein oder mir das zumindest wieder neu vornehmen. Entspann dich und hab Geduld. Die Senfpflanze ist zur Zeit des Neuen Testaments überall verbreitet, in Israel zumindest. Wo Senf einmal Fuß gefasst hat, da behauptet er sich leicht. Ich habe in einem Buch gelesen, Unkraut vergeht nicht. Also, das kriegt man nicht tot. Also, du hast ja Gott hinter dir, der sein Reich auch bauen will. Ist doch eine super Sache, oder? Also, wir müssen auch nicht alles erzwingen und wir müssen auch nicht das große Ergebnis sofort erreichen und auch nicht sofort das große Ergebnis vor Augen haben. Aber wir müssen sehen. Das ist unsere Aufgabe. Wenn ich Gottes Reich baue, kann ich mir sicher sein, ich habe es mit fruchtbaren Samen zu tun. Der schnell oder langsam wächst, das weiß ich noch nicht, aber er wird wachsen. Das verspricht mir Gott. Darauf müssen wir vertrauen. Jesus erzählt nämlich kurz vorher noch ein anderes Gleichnis, was ich überhaupt nicht kannte bis vor einiger Zeit. Ich lese es euch mal vor. Das geht nämlich auf dieses, na und was dann, wenn es dann eingesät ist, was muss ich dann machen? Mit dem Reich Gottes, so erklärt Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden und die Zeit der Ernte ist da. Das ist doch super entspannt. Also, ich finde, das klingt super entspannt. Klar, der muss Unkraut jäten, der muss vielleicht gießen und sowas. Aber grundsätzlich steht hier, dass das wächst von alleine. Ihr könnt euch auch ein Stück weit entspannen. Vielleicht sind manche von euch in der Situation, haben gesät und sagen, ja, wann kommt denn nur endlich mal Frucht? Gott kümmert sich drum. Gott ist mit dir. Gott ist begeistert von dem, was du tust. Er wird Wachstum schenken. Es liegt auf seinem Herzen. Und wenn das, also wie die Frucht am Ende aussieht, wissen wir nicht. Aber Gott steht hinter uns. Für beides, für unsere Träume und Gaben und für Gottes Richtlinien gilt, das Kleine ist entscheidend, das Winzige reicht aus. Es wird nicht winzig bleiben, denn seine DNA trägt Wachstum in sich. Jetzt ist die große Frage, wozu denn das alles? Um so ein abstraktes Ding, Gottes Reich bauen? Das ist dieser Abschluss der Geschichte. Der Same wird gesät in diesen fruchtbaren, warmen Boden. Er wird gepflegt und so. Und dann treibt es so große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. Es wird ein großer Baum und er treibt große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. Ich habe gerade gesagt, es gibt vielleicht auch nicht nur Bäume, sondern auch Blumen und andere Früchte. Aber der Baum wird hier, glaube ich, auch wieder nicht aus Zufall erwähnt. Es gibt eine Übersetzung, ich habe eine Übersetzung gelesen, die Vögel des Himmels nisten in seinen Zweigen. Also wenn wir anfangen, Gottes Wille zu tun und Samen zu sehen, dann werden vielleicht die Vögel des Himmels, also das für mich ist das so ein Anklang von was Übernatürlichem, was, dann wird Gott seinen Teil dazugeben, dann werden vielleicht auch übernatürliche Dinge in unserem Leben passieren, die wir uns gar nicht erträumt haben. Dann wird unser Leben oder das, also dann wird es möglich, dann ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, wir vielleicht, oder vielleicht das, was wir anfangen, der Dienst oder was auch immer, darauf deutet das jedenfalls hin. Der Baum ist ein Ort, an dem auch neues Leben entstehen kann. Die Vögel nisten im Baum und da entsteht wieder neues Leben, ganz anderes Leben als der Baum selbst. Der Baum bringt Sauerstoff in seine Umgebung, also da fühlt man sich wohl. Es ist ein Ort der Wiederherstellung. Wenn man wandern ist und es ist übelste Hitze, dann ist es gut, sich unter einem Baum auszuruhen. Da ist auch manchmal was zu essen dran. Und es, genau, es ist ein Ort, an dem übernatürliche Dinge möglich sind. Also deswegen hier so diese Baumkrone, das große Versprechen. Also er sagt, es wird wachsen. Es ist so viel möglich. Aber wenn wir nicht anfangen, werden wir nicht sehen, wo es endet. Bloß eine ganz kurze Geschichte, bloß so ein ganz kurzes Gleichnis. Und trotzdem steckt, finde ich, so viel drin über das, was unser Leben oder uns bewegt oder was unser Leben mit Gott vielleicht auch sein kann. Seid euch dessen bewusst, ihr tragt einen Funken von Gottes Reich oder ein Same von Gottes Reich in eurem Leben, vielleicht sogar mehrere. Vielleicht müsst ihr auswählen, was ihr sät. Vielleicht könnt ihr auch mehreres sehen. Das ist vielleicht für jeden eine andere Situation. Aber jeder von uns hat einen Teil bekommen. Ob es zum einen die Richtlinien und Gebote Gottes zu befolgen und zum anderen das zu entdecken, was ich spezifisch vielleicht auch an Träumen und Visionen mitbringe. Pflanzt es ein. Bringt es in warmen und feuchten Boden und kümmert euch darum, dass ihr mit Gott Zeit verbringt, sodass das wachsen kann. Und dann wird es wachsen. Gott hat es versprochen. Entspannt euch, auch wenn ihr vieles noch nicht seht und vielleicht werden wir manche Dinge bis zu unserem Lebensende nicht sehen, weil wir leben eben halt im Moment noch nicht. Also Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Ich glaube, dieses vollständige Gerechtigkeit und diese bessere Welt, die werden wir hier nur in Teilen sehen und nicht im Ganzen. Das bin ich mir auch bewusst. Aber vielleicht ist mehr möglich, als wir denken. Mehr Gerechtigkeit möglich, als wir denken. Mehr Leben möglich, als wir denken. Mehr Heilung möglich, als wir denken. Vielleicht können mehr durch uns erreicht werden, als wir es für möglich halten. Wir müssen aber unseren Samen in die Erde bringen. Tu, was du tun kannst. Entspann dich und hab Geduld. Ich will noch mit uns beten. Und Jesus, ich finde das echt mutig von dir, dass du mit uns dein Reich bauen willst. Wirklich, wenn ich mir unsere Welt so angucke, dann finde ich das echt mutig, dass du sagst, ich möchte das mit dir zusammentun und du hast was Spezifisches bekommen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dich in uns bewegst und dass du uns zeigst, was das ist, was wir einpflanzen sollen. Dass wir auch wissen, was wir jetzt noch nicht einpflanzen sollen oder was irgendwie jetzt gerade nicht unsere Aufgabe ist. Aber ich möchte dich bitten, dass du dich in jedem hier bewegst und dass jeder weiß, was er als Samenkorn mitbekommen hat. Herr, ich will wirklich sehen, dass dein Reich gebaut wird, da wo wir leben. Ich will wirklich sehen, dass deine neue Welt, dass die Welt, so wie du dir das vorstellst und Leben, so wie du dir das vorstellst, um uns herum sich ausbreitet. Herr, segne uns da wirklich mit Mut, Samen in die Erde zu bringen und den ersten Schritt zu tun. Und schenk du uns die nötige Geduld oder das Vertrauen auf dich, dass du den Zeitpunkt weißt, wann Dinge reif sind und wann die Zeit der Ernte kommt oder wann, ja, wenn Dinge aufgehen. Heiliger Geist, geh du uns bitte wirklich nach und lass uns das nicht wieder vergessen, lass uns diesen Samen nicht wieder verlieren, den wir vielleicht auch schon bereits sehen, sondern lass es uns tun. Amen.